Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Selbst schuld könnte man flapsig sagen, aber viel ernster ist der Spruch zu nehmen, wenn man ihn mal soziologisch abklopft. Wer, wann, warum schuld ist und vor allem, wer einem das vorwirft. 13 Autorinnen und Autoren sind hier in die Spur gegangen und ihre Erfahrungen, Analysen lesen wir jetzt in dem Band Selbst schuld. Im Studio ist eine der Autorinnen, Ann-Christine Klüsti. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Und ebenfalls mitgeschrieben hat Wolfgang M. Schmidt. Er ist für Podcasts bekannt. Ann-Christine Klüsti ist Journalistin. Herr Schmidt ist uns jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Sie beide haben den Band auch herausgegeben. Wie ist eigentlich diese Idee entstanden, Frau Klüsti, hier mal tiefer zu graben in diesem Komplex? Wer hat Schuld?
Also am Anfang stand die Beobachtung, dass Schuld etwas ist, was wir in unserer Gegenwart überall so als Kategorie wahrnehmen können. Sei es, wenn wir über die Klimakrise sprechen, für die oft Individuen und ihr nicht ökologisches Verhalten schuldig gemacht werden. Sei es, wenn wir über sexualisierte Gewalt reden, wo auch oft die Frage nach Schuld eine Rolle spielt. Sei es, wenn wir über die ach so bösen Boomer reden, die uns das alles eingebrockt haben. Also egal, wo man hinschaut, Schuld ist einfach eine omnipräsente Kategorie. Und unsere Idee war es, uns das mal anzuschauen und zu gucken, ist das nicht ein sehr ähnliches Muster, das wir in all diesen verschiedenen Diskursen wiederfinden können.
Es ist ein interessantes Spektrum an literarisch-publizistischen Stimmen, die Sie ja hier versammelt haben. Christian Baron ist dabei, Dietmar Dart, beides prominente Belletristen wie Essayisten, Anke Stelling, preisgekrönter Romanautorin, Saida Kurt, Sachbuch-Bestseller-Autorin, aber auch noch die ganz junge Sarah Lee Heinrich, die frühere Bundessprecherin der Grünen. Wie, Herr Schmidt, haben Sie die denn alle gewonnen, eingesammelt für den Band?
Das ist manchmal gar nicht so einfach. Man muss erst überlegen, wer bietet sich an. Man schaut dann ein bisschen im Bekanntenkreis. Christian Baron ist ein guter Freund und deswegen fiel er mir gleich ein. Aber die schon angesprochene Sarah Lee Heinrich war überhaupt nicht eine, die mir als Autorin präsent war, sondern als Politikerin. Ich wusste aber, dass sie aus einer armen Familie stammt und diesen Aufstieg geschafft hat und dachte, sie könnte ganz gut darüber schreiben, wie ist das, wenn man immer diese Selbstverantwortung so hochhängt. Bei ihr hat es funktioniert, aber beim Rest der Familie gilt das dann nicht und sie hat dann einen wirklich literarisch wertvollen Text geliefert. Dann war manchmal so das Gefühl da, vielleicht hat die Autorin Anke Stelling etwas dazu zu sagen, wir fragen mal sehr offen an und dann kam glücklicherweise häufig das Ja, ich kann etwas dazu sagen.
Und alle Autorinnen und Autoren nehmen jeweils unterschiedlichste gesellschaftliche Zusammenhänge in den Blick. Frau Klüsti, Sie haben es schon angesprochen, also Armut war jetzt hier zum Beispiel die Rede, Familie, Klima, Gesundheit auch. Machen wir es mal konkret mit Ihnen. Sie umkreisen einen ganz individual psychologischen Punkt, würde ich ihn mal nennen, die Faulheit nämlich. Warum fühlt man sich denn hier oft schuldig?
Ja, der mutet so individualpsychologisch an auf den ersten Blick, aber wenn man näher hinschaut, entdeckt man, dass sich dahinter eigentlich große politische Fragen verbergen. Also ich habe mir die Frage gestellt, warum fühlen sich Menschen denn so oft schuldig, wenn sie mal faul sind? Es ist ja etwas sehr Präsentes in unserer Gegenwart, vielleicht auch vor allem in bestimmten Milieus, dass Menschen in ihrer Freizeit nicht so richtig locker lassen können und dann irgendwie, anstatt mal faul rumzuliegen, zur Therapie rennen, sich eine Skincare-Routine überlegen, also ganz viele Dinge tun, sich eine Sprachlern-App runterladen oder so, ganz viele Dinge tun, um die eigene soziale Position zu optimieren. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Das war ja nicht immer so. Wenn man zum Beispiel in die griechische Antike ist, schon eine Weile her schaut, dann sieht man, da war Müßiggang, wie es damals vielleicht eher noch hieß, etwas sehr, ein Statussymbol letztendlich. Und das ist es heute nicht mehr. Im Gegenteil, heute ist so eine demonstrative Geschäftigkeit zum Statussymbol geworden. Genau, und da bin ich sehr weit historisch zurückgegangen, habe mir angeschaut, ab welchem Punkt diese Idee, wer faul ist, macht sich schuldig, eigentlich etabliert wurde und bin so in den ganz frühen Anfängen des Kapitalismus gelandet und bei einem Ort, der gar nicht so groß assoziiert wird oder der heute eher als so Wellness-Oase assoziiert wird, nämlich dem Kloster und habe da die Beobachtung gemacht, dass das frühzeitliche Kloster, was eben schon einen sehr, sehr rigiden Tagesablauf hatte.
Morgens um 4 aufstehen.
Genau, morgens um 4 aufstehen. Und dann war der Tag ja komplett durchgetaktet, dass das eigentlich der erste Ort war, an dem so der Umgang mit Zeit komplett durchrationalisiert war. Und dass dieser Ort dann später, als so die ersten modernen Fabriken und Arbeitshäuser entstanden, eigentlich als Vorbild diente. Und dass da irgendwo so die Und da eben auch schon Faulheit als Laster galt und dass da so die Ursprünge dieses wer faul ist, macht sich schuldig liegen.
Und Sie, Herr Schmidt, schreiben historisch-politisch über den Nationalstaat. Wo und wie stellt sich denn hier für Sie Schuldfragen?
Zunächst einmal ist es ja so, dass unter einem neoliberalen Paradigma gesehen es immer heißt, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Und das hat ja auch eine gewisse Freiheit, die darin liegt, bedeutet aber auch, dass man so keine Gesellschaft machen kann. Interessant ist dann, dass das häufig kombiniert wird, dieser radikale Individualismus, dann aber doch mit einem Anruf des Nationalstaats, nun kümmere dich auch mal um die staatlichen Anliegen. Also dieser Kennedy-Spruch, Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst, ist heute wieder sehr präsent, auch im Zuge der Aufrüstungsdebatten oder auch schon im Zuge der Corona-Pandemie, dass die jungen Leute jetzt sich mal benehmen sollen, sich zurücknehmen sollen für die Alten. Und plötzlich wird also das Subjekt wieder in eine Verantwortung genommen, bei der man sich fragen muss, was habe ich eigentlich davon? Ist das eigentlich eine richtige Betrachtungsweise, dass der Nationalstaat so viel einfordern kann. Steuern, okay, aber muss ich jetzt auch noch mein Leben möglicherweise dafür opfern? Da sage ich eher nein.
Zu Anfang legen Sie, Herr Schmidt, interessanterweise ganz offen, wo und wie Sie schreiben. In einem Luxushotel, nämlich auf Gran Canaria, wo man sich ja von vornherein schon schuldig fühlen muss als super Privilegierter. Warum war Ihnen denn dieses Setting wichtig jetzt gerade für Ihre Gedanken?
Ich glaube, es ist sehr befreiend, sich einmal tatsächlich als Tourist zu verstehen. Und zwar nicht nur, wenn man auf Reisen ist, sondern generell zu sagen, ich bin eigentlich Tourist. Oder man könnte es auch ein bisschen religiös sagen, wir sind alle nur Gast auf Erden. Und dann wird so ein nationalstaatliches Paradigma eigentlich durchbrochen. Denn am Ende begegneten wir immer Menschen. Wir begegnen nicht den Angehörigen von Nationalstaaten. Das kommt erst später, wenn politische Diskussionen beginnen und so weiter. Und sich als Tourist zu begreifen, ist etwas sehr Befreiendes und kann einen auch von solchen Schulddiskursen, die der Nationalstaat gerne aufruft, lösen.
Man, es formt sich jetzt, haben wir die zwei Beispiele von Ihnen gehört, aus den anderen Texten könnte man so eine These zusammenballen, die ich jetzt so formulieren würde, allenthalben schieben Staat uns, Gesellschaft uns, Individuen Schuld zu und wir sollten uns davon befreien. Wie denn, Frau Klusti?
Naja, also ich würde erstmal einen Unterschied machen, in Schuld als individuelles psychologisches Gefühl und Schuld als, wir nennen es in unserem Buch, soziale und kulturelle Praxis. Und ich würde sagen, Schuld als psychologisches Gefühl ist absolut sinnvoll und auch notwendig. Es hat schon Sigmund Freud gesagt, dass die Erhöhung des Schuldgefühls eigentlich die Bedingung ist überhaupt für Kulturfortschritt. So, also ich würde sagen, wenn Menschen sich im Privaten schuldig fühlen, ein Über-Ich ausbilden, dann ist das erstmal wichtig, damit wir überhaupt als Gesellschaft miteinander leben können. Was aber problematisch ist, ist eben Schuld als kulturelle Praxis, also wenn Individuen immer wieder Schuld zugewiesen wird. Und da ist unser Punkt, dass wir versuchen, erstmal einen Kontrast zur Scham herzustellen. Also wir haben ja in den letzten Jahren ganz viel Schamdiskurse erlebt. Also sei es in Frankreich bei Annie Ernaux oder Didier Eribon oder Édouard Louis, also ganz vielen SchriftstellerInnen, die eben die Scham thematisiert haben. Und die Scham bezieht sich ja immer auf etwas, was man ist, also auf die eigene soziale Herkunft, auf die eigene sexuelle Orientierung oder so etwas und ist eben etwas, was individuell überwunden werden muss. Die Schuld hingegen, und das ist unsere These in dem Buch, birgt eine immense politische Sprengkraft, weil sie sich ja eben bezieht auf etwas, was man tut oder was man nicht tut, was man nicht zu tun vermocht hat. Und der Fokus ist eben ein ganz, ganz anderer. Es geht weniger um die eigene Identität, es geht immer ums eigene Handeln, um die eigenen Handlungsspielräume. Ja, und Schuld überwinden, würde ich sagen, würde darin bestehen, die eigenen politischen Handlungsspielräume zu erweitern.
Und dabei geht es, wenn ich das sagen darf, nicht darum, dass wir uns von allem loslösen wollen und jetzt macht jeder einfach sein Ding. Es geht nur vielmehr darum, den Fokus zu verschieben darauf, dass wir sagen, Es gibt auch eine Gesellschaft und es gibt eine Wirtschaftsweise, die von uns verlangt, so und nicht anders zu handeln und dies in den Mittelpunkt zu rücken und dann auch zu fragen, wie kann man zum Beispiel ein Wirtschaften ändern, dass es zum Beispiel klimaneutraler wird, ist eine viel fundamentalere Frage, als nur darüber nachzudenken, soll ich mir jetzt diesen einen Urlaub mit dem Flugzeug im Jahr noch gönnen oder nicht. Das kann man sicherlich ausdiskutieren, man kommt aber dann gesamtgesellschaftlich nicht weiter, wenn eigentlich das große Rad gedreht werden muss.
Wenn Sie, Herr Schmidt, streifen in dem Essay auch die Corona-Pandemie und hier verfestigt sich ja immer mehr so ein Dauervorwurf, der Staat hätte ja ständig versagt, also sei schuld gewesen an allem Möglichen, den Masken, dem Impfstoff, den Corona-Maßnahmen. Und es ist nicht nur so das Mantra der Rechten, dass uns die staatlichen Maßnahmen aber das Leben gerettet haben und ohne die hunderttausende Menschen mehr gestorben wären, daran erinnert niemand. Ist es nicht auch so ein Wesenszug unserer Zeit geworden, dass wir sehr geneigt sind, die Schuld erstmal immer bei anderen zu suchen?
Ja, wir lieben das sehr, alles in Gut und Böse einzuteilen und dann wollen wir innerlich einen Gerichtsprozess vollziehen und kennen das aus Hollywood-Filmen. Und das ist genau das, wo eigentlich das Denken aufhört und nur noch die Verurteilung das Maß aller Dinge ist. Und davon sollte man sich lösen.
Weil Sie gerade sagen, Gerichtsprozess, hier mal ein literarisches Zitat. Ich bin aber nicht schuldig, rief Herr K. Es ist ein Irrtum. Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein? Wir sind doch alle Menschen einer wie der anderen. Das ist richtig, sagte der Geistliche, aber so pflegen die Schuldigen zu reden. Das ist aus Franz Kafkas Prozess. Sie, Frau Lucia, Herr Schmidt, erwähnen ihn auch in Ihrem Vorwort. An ihm kommt man bei dieser Frage nach der Schuld kaum vorbei, ne?
Das stimmt. Ich würde gerne noch ganz kurz auf diese Beschuldigung der anderen eingehen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung, die gerade sehr, sehr präsent ist. Wenn wir uns zum Beispiel an dieses Friedrich-Merz-Zitat erinnern, in dem er gesagt hat, sinngemäß, ich kann es nicht genau paraphrasieren, dass der Wohnungsmarkt so übersättigt sei, das sei ja eigentlich letztendlich Schuld der sogenannten Migranten, dann erleben wir da, glaube ich, was sehr, sehr Symptomatisches für unsere Gegenwart. Ich glaube, dass die Beschuldigung der anderen eigentlich eine Folge dessen ist, dass man die Beschuldigung des eigenen Selbst nicht ertragen will. Also das, was man in der Psychologie klassisch Abwehr nennt. Ich halte das nicht aus, dass die Schuld vermeintlich bei mir liegen soll. Deswegen entlaste ich mich und spreche die Schuld anderen zu, beispielsweise Migrantinnen und anderen marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr präsenter Mechanismus. Ich halte es nicht aus, mich selbst schuldig zu fühlen, also gebe ich die Schuld anderen.
Und hier gilt es von Kafka zu lernen, denn Kafka zeigt uns, wir leben in einer Gesellschaft in sehr komplexen Prozessen und wir sind oft da reingeworfen und wissen gar nicht, wie uns geschieht. Und wenn wir einfach nur nach Schuldigen suchen, dann kommen wir in einen Modus der Selbstbezichtigung, der uns eigentlich sehr unglücklich macht und gedanklich nicht weiterbringt.
Dankeschön Ihnen beiden für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Vielen Dank.
Danke.
Und Selbstschuld, der Sammelband, herausgegeben von Ann-Christin Klusti und Wolfgang M. Schmidt, ist im Hansa Verlag erschienen.